Heute zu Gast im Podcast Trainer und Coach Simon Bauer.
Es braucht ganz viel Bemühung, ganz viel Bescheidenheit, Demut, Einfühlungsvermögen und so weiter, um diese Leute abzuholen, eine geile Vision, Mission zu haben, um die Leute dafür anzuzünden.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Heute spreche ich im Podcast mit Simon Bauer und Simon hat eine ganz spannende Story als Persönlichkeit selbst. Er hat schon einen ganz spannenden Lebenslauf so ein bisschen hinter sich, obwohl er auch noch deutlich jünger ist als ich. Hört doch mal rein, ganz spannend. Und jetzt beschäftigt er sich mit dem Thema Coaching. Er ist Trainer und gibt da Wissen weiter an Personen oder Beschäftigte ohne Führungserfahrung. Und wir sprechen vor allem über die Themen Unternehmenskultur. Wie schafft man es, eine Unternehmenskultur zu kreieren, in der sich Potenziale entfalten lassen? Und da sind wir auch schon beim zweiten Thema, Potenziale an sich. Wie schaffen wir das, die Potenziale gerade von jungen Gen Z zum Beispiel zu entfalten? Wie erreichen wir die? Wie bauen wir Brücken zwischen den Generationen? Darüber haben wir gesprochen. Und dann hat Simon auch noch ein bisschen erzählt, wo sein Ziel 2030 ist, was er da vorhat, zu erstellen, zu kreieren. Und ja, hört rein. Es war ganz spannend. Mir hat es Spaß gemacht. Und jetzt, let's go. Cool, dass du mit dabei bist. Und leider können wir uns nicht persönlich treffen, aber die technischen Möglichkeiten geben zumindest die Chancen, dass wir das erste Treffen so richtig hier über den Podcast auch remote machen. Und deshalb finde ich total spannend, was du alles bisher erlebt hast, deinen Lebenslauf so ein bisschen, aber auch die Themen, die du heute betreust. Und ich glaube, die passen einfach perfekt bei mir in den Podcast rein. Deshalb sei schon mal schön, dass du da bist. Gib mal den Ball zu dir rüber und würde einfach mal vorschlagen, du startest mal mit so ein bisschen Background-Story zu dir und zu den Themen, die du so erlebt hast und wo du heute stehst.
Ja, Lukas, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren und für die Einladung zu dem Podcast. Freut mich unglaublich. Und ihr merkt schon, ich bin bayerisch, also ich hoffe, man versteht nicht alles, weil dann bleibe ich interessant. Das ist immer mein Ziel. Und deshalb richtig cool, um die Frage zu beantworten. Ja, woher Kimi, wer bin ich? Also ich bin der Simon Bauer, komme aus Erding, da wo das Erdinger Weißbier kommt und die Therme Erding steht. Ich habe 8 Geschwister, bin verheiratet. Und ja, das ist, viele sagen immer, ja, ich habe mehrere Geschwister und so weiter. Das ist wie, kommen wir so aus Gallien, also zu meinem Schwager wurde mal gesagt an der Hochzeit, wir sind die Verwandtschaft, unser Schwager hat gesagt, das ist ja wie in einem gallischen Dorf, man heiratet eine Reihe und der Zaubertrank ist das Augustinerbier, das werde ich nie vergessen. Das war
ganz witzig. Wobei Erdinger eher bei euch wahrscheinlich, oder?
Nein, das, also wenn ich da sage, ich als Erdinger trinkst nur das Erdinger alkoholfrei, das andere, das trinkt der Hirsige. Der Ansässige gar nicht so, aber ich wurde aus Erdinger Weißbier, super Bier, würde nichts abtun. Ja, und die Journey, wo ich herkomme, oder wenn ich so gleich die erste Frage einsteigen, Lukas?
Genau, ja. Also starten wir gleich rein. Also ich finde es, aber weil du es gerade sagst hier, das Bayerisch und das Fränkische, ich meine, ich kann meinen fränkischen Dialekt auch nicht verhehlen. Von daher glaube ich, umso unterhaltsamer, vielleicht auch für jemanden, der aus dem Norden dazu hört, wenn der Erdinger und der Würzburger sich da unterhalten. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal vor allem mit deiner Story. Als wir uns das erste Mal so unterhalten haben, auch über den Weg, den du gegangen bist, ich finde es vor allem auch immer total spannend, diesen geraden Karriere oder Berufsweg, den gibt es, glaube ich, überhaupt nicht mehr so wirklich. Und ich meine, mein Weg ist auch nicht gerade, aber deiner auch nicht. Und ich fand das spannend. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen, auch wo du herkommst und was du jetzt heute machst. Weil wir wollen ja dann so ein bisschen einsteigen, auch in das ganze Thema Unternehmenskultur und Potenziale. Wie kann ich die Potenziale meiner Belegschaft und dann auch unterschiedlicher Zielgruppen am besten ausnutzen? Und ich meine, du bist da über unterschiedliche Wege ganz drauf gekommen und jetzt beschäftigst du dich gerade so in dem Coaching-Bereich stark damit, aber erzähl doch mal jetzt, du kommst eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, ja?
Ganz genau, also ursprünglich, wir haben eine kleine Möbelmanufaktur, ein elterlicher Betrieb mit, zu Spitzenzeiten waren es mir 8 Mitarbeiter so roundabout und ich habe als allererstes eine Schreinerausbildung gemacht, also da komme ich her in einem fremden Betrieb, dann, also ich habe zuerst Realschulabschluss gemacht, dann habe ich eine Schreinerausbildung gemacht. Die Schreinausbildung, die habe ich einfach so gemacht, weil ich habe ein Praktikum gemacht und ich habe da etwas gefertigt, was ich das erste Mal in meinem Leben gemacht habe. Und dann haben die gesagt, ja, das machst du jeden Tag, machst du oft, oder? Da habe ich gesagt, na, heute zum ersten Mal. Das haben sie mir nicht geglaubt und das war wirklich ja das Einstellungskriterium, weil sie gesagt haben, es muss ein Natural sein, den Nehmer. Und so bin ich da reingestolpert. Dann habe ich noch meine Ausbildung, mein Abitur nachgeholt, war in 3 Stationen in München als Schreiner, Geselle und so weiter unterwegs und habe mich da hochgearbeitet und auch mit dem Ziel, einfach zu schauen, wie arbeiten andere um einfach das zu bereichern, bevor ich dann mit dem Ziel zu Hause einzusteigen, dass ich da natürlich was im Petto habe. Dann war ich eben bei uns in der Firma und beziehungsweise in der dritten Firma, wo ich auswärts war. Mir hat immer so interessiert, hey, worum geht es auf dieser Party? Wir haben, wenn die 100 wäre, 36.500 Tage zur Verfügung. Wie gestalte ich das denn? Und dann habe ich schon nach dem Warum, nach dem Sinn des Lebens so gefragt und habe dann in Wien mich dazu entschlossen, also am Wiener Wald in Heiligenkreuz, ist darum Papst Benedikt bekannt worden, habe ich allein Theologiestudium gemacht. Und das war einfach meine Rezeptur, um einfach der Frage etwas näher zu kommen. Es war ganz eine tolle Zeit. Ich habe unglaublich wertvolle Menschen kennengelernt, bis heute kenne. Und es war eine sehr große Horizonterweiterung für mich persönlich. Und nebenbei natürlich bei uns im Betrieb, im Elterlichen, haben wir mit der Intention weiterzumachen. Und als ich das Studium dann fertig gehabt habe, hat mir der zu mir gesagt, hey Simon, wenn du ausbilden willst, brauchst du einen Meister. Dann wollte ich mich an der Meisterschule anmelden und das war nicht mehr möglich. Ich war der Letzte. Also da gibt es irgendwie 17 Plätze und der 18. oder nagelt es mir nicht fest, irgendwie so. Und das ist aufgrund der Maschinen, ist es sehr, geht einfach keiner mehr. Ich habe alle Beziehungen spielen lassen, kein Thema, also beziehungsweise keine Chance, ich bin nicht reingekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich will sowieso die Menschen, ich habe lange Jugendarbeit gemacht, dann gehe ich halt auf die BWL- und Wirtschaftspsychologie-Schiene. Ich war im Vertrieb dann interessiert und dann habe ich BWL- und Wirtschaftspsychologie auch wieder dual studiert in München und bin dann so die Meter gegangen und eines Tages war ich dann, also nach 2 Jahren, bin ich gefragt worden, hey Simon, wie schaut es aus? Dann bin ich Gesellschafter geworden bei uns und habe überall große Töne gemacht beim Steuerberater etc. Wir hauen natürlich in den Markt und so weiter. Und dann kam es das Riesenproblem. Beim Ende von meinem Wirtschaftspsychologiestudium ist bei mir schon ganz klar die innere Stimme gekommen, Simon, das ist nicht dein Ding. Du machst es nur wegen deinem Papa und nicht wegen dir. Und dann habe ich den Entschluss gefasst. Und es war ein sehr harter Entschluss für mich und alle Beteiligten, dass ich sage, okay, Simon, entweder verleugnest du dir ein Leben lang oder du machst Tabula Rasa durch einen Eissturm und ich habe mich dafür entschieden, okay, butter bei den Fisch, lieber Papa, ist das für dich in Ordnung, wenn ich mein eigenes Ding mache? Und Gott sei Dank habe ich einen Vater, der Verständnis dafür hat und mir das einfach gesagt hat, ja, mach dein Ding. Und war ja irgendwie eh schon irgendwie klar. Aber nichtsdestotrotz war sehr hart und viele waren enttäuscht, haben es nicht nachvollziehen können, hey, jetzt lass er sein Dad im Stich und so weiter, kann nichts durchziehen. Die ganzen Geschichten von außen. Aber wir wissen alle, das kennt jeder, Gold wird unter Druck geprägt und nicht so Larifari im Wind. Deshalb bin ich unglaublich dankbar, heute als Trainer für Sales und Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung tätig zu sein. Und da stehe ich heute.
Genau, du hast dich dann entschieden, genau als Trainer jetzt einzusteigen. Und du hast gerade gesagt, eben für Personen ohne Führungsverantwortung. Ich denke auch, das ist ganz wichtig, vor allem, dass man das immer in den Fokus nimmt. Es muss nicht jeder, glaube ich, auch immer die Karriereleiter ganz nach oben steigen und dann immer sich seinen Erfolg daran messen, wie viele Mitarbeiter er führt. Sondern ich glaube, wir haben halt einfach ganz viele Leute auch da, die sind Experten und wollen auch Experten in ihrem Bereich sein. Und ich glaube, die brauchen dafür aber tatsächlich auch eine gewisse Unterstützung. Und da versuchst du, mit den Leuten auch zu arbeiten. Als wir im Vorgespräch mal drüber geredet haben, bevor du gleich vielleicht auch nochmal erzählst, wie deine Erfahrungen da sind, das bin ich gleich aber auch drauf gekommen, dass dieses Coaching kann nicht nur Richtung dieser Gruppe der Belegschaft gehen, sondern das muss auch in Richtung Top-Management gehen, weil ich glaube, diese ganze Organisation muss sich entsprechend ausrichten und dann sind wir auch sehr schnell beim Thema Unternehmenskultur. Aber kannst du vielleicht nochmal jetzt an dem Punkt nahe einsteigen? Du bist jetzt als Trainer und Coach auch unterwegs. Und arbeitest da auch, glaube ich, mit einem guten Partner zusammen, wo du jetzt einen tollen Einstieg gefunden hast. Und vielleicht fängst du da mal an und dann nochmal, um auf die Zielgruppe einzugehen, warum so wichtig ist, gerade mit den Leuten zu arbeiten. Ne?
Genau, absolut. Also um den Sprung zu schaffen, bin dann zum Herrn Günther Baudenbacher gegangen und habe gesagt, hey, ich will Trainer werden. Und der hat erst mal zwei, dreimal Nein gesagt. Ich bin zu jung. Und dann bin ich da dran geblieben und war da sehr hartnäckig. Und dann hat er es gemacht, war alte Schule. Und das Erste war, aufgrund meines Alters, braucht man nicht drum reden, Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung. Das bedeutet, die Menschen, das sind wie die Fußballspieler auf dem Feld, die brauchen einfach, da geht es um das Unternehmenskultur. Und Kultur bedeutet ja, die ganzen Soft Skills, sagen wir mal, die Basis, wo ja das Fachwissen drauf ist, da geht es um Kommunikation, wie entfalte ich meine Persönlichkeit, der Umgang untereinander? Wie formuliere ich Ziele, die ja die hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich die erreiche? Was sind meine größten Fähigkeiten und Stärken? Und wo kann ich die im Unternehmen einbringen? Weil eines ist ja klar, ist zumindest unsere Überzeugung, jeder Mensch hat eine einmalige Fähigkeit und mit der ist er unschlagbar. Und ich bin immer wieder verwundert, wenn wir uns damit beschäftigen oder liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreiben Sie mir auf, was sind Ihre 20 größten Fähigkeiten? Und ich gebe es mit Brief und Siegel. Nach 10 wird es dünn. Genauso war es bei mir auch oder nach 5 schon. Und wir stellen uns, wie man Giraffen und Affen nebeneinander stellen und sagen, ja, wer als Erster auf dem Baum ist, hat gewonnen. Es funktioniert halt nicht. Zu den Beatles hat man in der Schule gesagt, aus euch wird nie etwas. Also wir sehen, und da kommen wir noch einmal drauf, dass auch die von der, ja, von der Ausbildung, von unserem Schulsystem, stellen sich viele Fragen, wie die darauf einzahlen. Aber zusammengefasst bin ich dann da reingekommen, zuerst Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung und anschließend dann Sales und Verhandlungstechnik, weil einfach, wie du schon anklingen hast lassen, es beginnt immer mit der obersten Figur im Unternehmen, mit dem Chef, mit der Chefin und dann, also jeder Erfolg der Erfolg eines Unternehmens hängt immer von dem Obersten ab und deshalb ist immer zielführend, von oben nach unten zu arbeiten. Und deswegen arbeiten wir in diesem Trainerkreis, wo jeder seinen Expertenbereich hat.
Ja, genau. Und ich meine, wo siehst du da gerade so aktuell die größten Herausforderungen? Ich meine, klar, das Thema Unternehmenskultur ist ja ein riesengroßes Thema. Aber ich glaube, wir merken halt schon, dass sich unsere Welt in einem brutalen Wandel befindet. Wir sind ja, sag ich mal, digitalen Wandel. Wir sind im nachhaltigen Wandel. Wir sind im demografischen Wandel. Und also im Grunde dreht sich alles und vor allem, es dreht sich alles unheimlich schnell. Und jetzt allein nur, wenn du dann kommt noch hier der Corona-Schock dazu. Guck mal, vor Corona haben sich einige vielleicht mit Homeoffice noch überhaupt nicht befasst. Und dann auf Knopfdruck war plötzlich Homeoffice verpflichtend so. Und das Ganze macht ja wirklich was auch mit den Leuten. Und deshalb, glaube ich, ist es da unheimlich wichtig, dass auch Organisationen, gerade wenn wir über das Thema Fachkräftesicherung, Fachkräfte auch binden. Ich meine, das Teuerste ist ja wirklich, wenn die Leute mir abhauen und weggehen und ich neue einstellen muss, dass ich eine Kultur aufbaue, die zu der heutigen Gegebenheit passt und in der auch dann die Leute richtig Lust haben zu arbeiten. So sehe ich das auf jeden Fall. Wie siehst du das? Oder wenn du mit deinen Kunden arbeitest, wo sind da die großen Herausforderungen an denen?
Also Unternehmenskultur ist ja ein unglaublich großes Feld. Und was bedeutet das eigentlich? Aus meine Interpretation ist ja die Unternehmenskultur der Nährboden für Wachstum. Und die Menschen, die darin arbeiten, die schmücken die aus. Entweder entwickelt sich es zum Positiven oder die Entwicklung zum Negativen. Und deswegen ziehen auch die Kulturen, was natürlich die Mitarbeiter so in sich tragen, ziehen auch die Leute an. Das ist einfach, das ist ein ungeschriebenes Naturgesetz.
Genau, wie gestaltet man in dieser komplexen, schnellen Umgebung eine Unternehmenskultur und wie sieht die dann auch aus, sodass man es eben schafft, die Leute auch zu halten, ne?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage und viele Wege führen da nach Rom. Unser Ansatz ist immer folgender. Wir starten immer mit so einer Potenzialanalyse und schauen, hey, wer arbeitet denn da? Was sind die Themen? Wir machen einen Screenshot, was ist das für Unternehmen? Was brauchen die? Weil jeder Mensch ist anders und wir kommen in einer Zeit, wo im Coaching-Markt, wo man nicht so one size fits all, sondern es braucht individuelle Ansätze. Jeder will dort abgeholt werden, wo er ist. Und auch die Generation Z, wenn wir noch einmal drauf kommen, und auch überhaupt, die wollen mit Samthandschuhe angefasst werden. Und wenn man so eine Potenzialanalyse hat und dann die ausdrückt und die Rosentropfen, die Essenz hat, daraus Trainingsmaßnahmen ableitet, um passend zur Kultur, passend zu den Menschen, passend zu dem Chef, zu der Chefin, die Kultur ja prägen, die Botschaft der Unternehmung sind, dass man dann Dinge unternimmt, die darauf einzahlen. Und da resultieren eben Maßnahmen und in allererster Linie beginnen wir immer ganz oben, welche Ziele erreicht werden sollen. Und das wird runtergebracht bis auf den Staplerfahrer, weil der natürlich auch mit zur Kultur gehört und somit ist unser Ansatz und unsere Erfahrung, dass nur ein ganzheitlicher Ansatz zielführend ist, weil es bringt ja nichts, wenn man irgendwie so eine kleine Stellschraube, sondern man schaut zusammengefasst erst, okay, wo stehen wir? Wo wollen wir hin und welche Stellschrauben adressieren wir? Und die Mitarbeiter sind halt leider oder ohne Führungsverantwortung bleiben oft auf der Strecke, weil viele Chefs sagen, ja, was ist, wenn der geht und jetzt investiere ich in den? Ja, das ist aus unserer Sicht Mangeldenken, weil das ist ja wie eine geistige Kapitalerhöhung. Deswegen hier für Mitarbeiter genau das, weil das ist, lasse ich gar nicht generell beantworten, was die Potenzialanalyse eben, was da die Essenz draus gibt. Da werden die Maßnahmen runtergebrochen, die passend zur Unternehmenskultur sind. Und wenn man das macht, dann sind wir auf einer Spur, auf einem Weg, wo wir sagen, okay, wir erreichen unsere Ziele und wir finden die Mitarbeiter, die zu uns passen, und die, die bei uns sind, haben Vertrauen in uns und die haben Freude und kommen am Montag in der Früh rein und sagen, tschakka, let's go.
Ja, und du sagst gerade ein wichtiges Stichwort, die Kern- oder Eckpfeiler, die aus meiner Sicht aber ja schon immer im Grunde sowas wie eine Unternehmenskultur geprägt haben, sind tatsächlich das Thema Vertrauen und Wertschätzung. Ich meine gerade, wenn ich jetzt über hybrides Arbeiten nachdenke und nochmal überlege, wie das jetzt alles aussieht und vielleicht auch in der Zukunft, wird das vielleicht nochmal umso mehr eine Rolle spielen. Aber es sind doch im Grunde schon auch Sachen, die wirklich immer schon relevant waren, oder? Ich meine, ich sehe das gerade jetzt beim Blick auf das Thema Vertrauen. Es ist halt einfach so, dass du früher, viele Vorgesetzte wollen ihre Leute oder haben in der Vergangenheit die Leute bei sich haben wollen, weil da haben sie gesehen, die sind da, und dann scheint es so, als wenn die dann produktiv sind. Ich meine, ist ja nur vermeintlich, weil ich stelle mich ja nicht hinter den Computer und hinter die Person und schaue genau, was die macht. Also ich meine, wenn ich das als Vorgesetzter mache, dann habe ich eh zu viel Zeit, beziehungsweise wahrscheinlich mache ich ja da was falsch. Aber jetzt ist es halt so, ich sehe die Person halt auch gar nicht mehr, und dementsprechend ist das schon nochmal ein anderes Thema in Richtung Vertrauen. Ich meine, du arbeitest jetzt vor allem viel mit Leuten, die keine Personalverantwortung haben, aber das sind ja wiederum Leute, die selbst einen Vorgesetzten haben und die genau in dieser Zwangslage wahrscheinlich zum Teil auch manchmal stecken, ne?
Absolut, absolut, Lukas. Du triffst da den Nagel beim Kopf.
Wie, und jetzt, wenn wir jetzt mal über die Leute sprechen, die du jetzt coachst, gerade so diese Experten, was sind so gerade für die zentralen Challenges? Wie fängst du mit denen an zu arbeiten und was sind so deine Sachen? Wie versuchst du, die abzuholen und die perfekt zu positionieren?
Also ganz entscheidend ist natürlich, ich habe schon gesagt, dass man erstmal eruiert, okay, was sind die Probleme identifizieren, die das Erreichen verhindern. Und was ich natürlich auch in der Corona-Zeit, wo die Nervendecke sowieso noch dünner ist und die das verstärkt und noch sichtbarer macht, ist immer wieder das Thema Kommunikation in der Firma. Was ist genau meine Stellenbeschreibung? Was ist meine Kernkompetenz? Dann sind es Rivalitäten. Also wenn wir die Maslow-Bedürfnispyramide anschauen und dann sehen wir die Leute, die da unten schwelgen, so Sicherheitsbedürfnisse und so weiter. Und je weiter wir Menschen uns entwickeln, desto weiter oben sind wir dann. Ästhetisch, Ästhetik und so weiter, intellektuelle Sachen und so weiter. Und was wir feststellen, dass jeder dort, wo er ist, abgeholt werden muss, und das ist bei den, sagen wir mal, da geht es um Kommunikation, da geht es darum Konflikte, da geht es darum, sich auf dem richtigen Platz, im richtigen Bus zu sitzen, dass die Leute auch sich irgendwie persönlich entfalten dürfen und ihren größten Fähigkeiten gerecht werden. Was auch ganz entscheidend ist, gesehen und gesehen werden. Dann Lob und Anerkennung. In Bayern heißt es nicht, schimpft ist Lob genug. Das ist ein ganz großes Thema, dass ich will, dass meine Leistung gesehen wird. Und was interessant ist, in dieser immer schneller werdenden Welt, wo die Leute dann teilweise im Homeoffice sitzen und so weiter, die dann mit Leichtigkeit abgeworben werden können, geht es auch um das Thema Werte. Was ist mein Warum? Warum bin ich in der Firma? Das kristallisiert sich ganz klar raus. Und zusammenfassend kann ich sagen, dass das, was die am meisten brauchen, ist das Gespräch untereinander, dass die irgendwo, es braucht eine sinnerfüllte Arbeit, ein Ziel in der Unternehmung, wo ich Bock habe mitzugestalten, weil wir sind eben in der Generation Z, was unser nächster Punkt ist, die auf materielle Dinge weniger Wert legen, die wollen mehr auf Work-Life-Balance und Sinnhaftigkeit im Arbeiten, und die kommen da hier zu tragen. Und in vielen, gerade Handwerksbetrieben, wo man dreckig wird und so weiter, ist es ganz, ganz schwierig, dem gerecht zu werden. Da braucht man wirklich eine richtig geile Mission in der Firma, wo die Leute Bock haben, mit dabei zu sein. Das ist so das, was wir feststellen in der Arbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Führungsverantwortung.
Ja, und wie empfindest du das? Weil ich mein Verständnis ist aber auch, dass genau diese Gruppe auch viel stärker noch, glaube ich, in die DNA eingepflanzt bekommen muss, dass auch, ich glaube, heutzutage man sich nicht darauf verlassen kann, dass man alles vom Betrieb oder vom Vorgesetzten vorgegeben bekommt, sondern ich glaube, man muss auch selber aktiv werden, insbesondere wenn es darum geht, sich selbst persönlich oder auch fachlich irgendwie weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das Schlimmste ist halt einfach wirklich, wenn man denkt, man hat da jetzt eine Nische gefunden und ist da jetzt in seinem Bereich der Experte. Ich glaube, diesen Bereich muss man halt immer wieder challengen. Man muss schauen, dass man wieder, so wie du auch vorhin beschrieben hast, aus dieser Komfortzone raus. Man muss wirklich gucken, dass man sich weiterentwickelt, dass man weiter lernt. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt die Karriereleiter so hoch muss, dass ich direkt gleich Mitarbeiter unter mir habe. Aber ich meine, wir haben es gerade gesagt, die Welt verändert sich so elementar schnell. Ich glaube, die Leute müssen einfach auch, glaube ich, gerade in den Bereichen so ein Verständnis von einem schnellen, lebenslangen Lernen bekommen. Arbeitest du oder sprecht ihr da auch dann drüber in den Coachings, dass man quasi auch dieses eigene Aktivwerden, das ständige Weiterentwickeln und Lernen Grundvoraussetzung auch ist?
Absolut. Und das lebenslange Lernen, das ist was ganz Entscheidendes. Wir sagen immer, 1% jeden Tag mehr sind am Ende des Jahres 38% summa summarum. Und natürlich müssen die Leute rausgehen und selbst das holen. Nur ganz ehrlich, viele Leute meinen, jetzt mach mal, damit du, keine Ahnung, bring du mir mal was für mich Gutes, also dass die Leute Verantwortung übernehmen und sagen, ich weiß, was ich will im Leben und so weiter. Das ist eine große Herausforderung. Es gibt diejenigen, die kristallisieren sie raus, die entwickeln sie ja zu Führungskräften weiter, aber es gibt dann die sagen, die bleiben da, wo sie sind. Und für diejenigen, die Selbstverantwortung übernehmen sollen, die brauchen wirklich Anreize, Gamification-Sachen, damit die Leute wirklich, sag ich mal, es gibt Motivation, ist für mich so ein Thema, weil es gibt nur intrinsische Motivation und das wollen wir adressieren. Und dazu braucht es unterschiedliche Ansätze. Wir machen das teilweise über App, über Kickoff-Veranstaltungen, um wirklich alle Menschen unterschiedlichster Couleur zu berühren, zu beleben, zu inspirieren, etwas für sich zu tun. Und diejenigen, die dann sagen, ja, wir wollen, genau mit denen arbeiten wir. Und wir sagen da ganz klar, mit denjenigen, die nicht wollen, mit denen wollen wir auch nicht arbeiten, weil das macht keine Freude. Und deswegen kristallisiert sich das Naturgesetz so raus und mit denen arbeiten wir dann.
Ja, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon drauf. Ich meine, ihr arbeitet, das Ziel des Ganzen ist ja tatsächlich, die Potenziale, die man hat, einfach bestmöglich auszuschöpfen, mit den Leuten arbeiten, die auch ständig zu verbessern. Und jetzt arbeitest du sicherlich auch viel mit jungen, heranwachsenden Leuten, gerade so die Generation Z haben wir ja gerade angesprochen. Wie schafft man es da? Ich meine, du hast gesagt, die wollen, sag ich mal, speziell angepackt werden. Ich habe auch so ein bisschen die Erfahrung, ja, das stimmt schon. Aber am wichtigsten ist vor allem, dass sie auch ernst genommen werden, dass man auf Augenhöhe auch den Leuten begegnet. Und dann bin ich total der Gegner davon, dass man sagt, irgendwie die jungen Leute werden immer dümmer und die können alle nichts mehr und die kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Das stimmt aus meiner Sicht überhaupt nicht, sondern ich glaube, man muss die halt richtig anpacken. Aber wie schafft man es denn, die Potenziale da zu heben? Und ich bin davon völlig überzeugt, die Potenziale sind enorm, die es da gibt.
Absolut, da bin ich völlig bei dir. Also wie schaffen wir es, dass wir die abholen oder die Potenziale freisetzen? Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass viele Unternehmen wie ein blinder Tanker rumdüsen, ohne klaren Ziel. Und ohne Ziel, also das heißt ja irgendwie motiviert, Motiv, da gibt es etwas, wo wir hinwollen und es gibt es nicht. Das ist wie, wenn ich nicht weiß, was ich will und wo ich hin will, dann ist die Motivation eine ganz schwierige Thematik. FC Bayern will die Champions League holen, darauf trainieren wir, da passiert etwas. Und das glaube ich auch für die jungen Leute, um die Potenziale freizulegen, brauche ich denen nicht vom Rudern erzählen, sondern die Metapher irgendwie von Amerika und wo die sagen, ja, da kann ich mich einbringen, da kann ich wo mitgestalten. Es braucht unglaublich viel Verständnis, weil ich habe ja, ich meine, wenn ich 8 Geschwister habe, habe ich da, ich muss grundsätzlich sagen, die Generation Z ist, ich habe eine Professorin gehabt, die hat gesagt, das ist auch nur ein Konstrukt. Und wenn wir mal reingehen, dann wachsen die ja nur in einer anderen Zeit auf, einfach in einer Wohlstandszeit. Und Albert Einstein hat gesagt, schlimmer wie der Kommunismus ist der Wohlstand, weil man verdient heute nicht mehr, man bekommt. Und mit den Leuten haben wir zu tun. Es braucht ganz viel Bemühung, ganz viel Bescheidenheit, Demut, Einfühlungsvermögen und so weiter, um diese Leute abzuholen, eine geile Vision, Mission zu haben, um die Leute dafür anzuzünden. Und wenn wir das schaffen, dann sind die auch dabei. Aber zu einfach für Dinge zu begeistern, wenn die nicht mal selbst wissen, die wissen ja nicht mal selbst, was sie wollen. Ich bin mit einem guten Direktor befreundet, der sagt immer, die Schüler sind heute, oder Schülerinnen sind 30, wohnen bei ihrer Mutter zu Hause, sind orientierungslos und wissen nicht, was sie wollen. Und jetzt schauen wir da rein, Und viele beschweren sich, ja, ich habe da eine harte Ausbildung gehabt, ich habe das noch alles machen müssen, ich habe meinen Führerschein selbst bezahlt. Hey, die Leute wollen halt gar keinen Führerschein. Ganz anders. Und das braucht eben ein tiefes Verständnis, die abzuholen. Und da braucht es einfach in der Coaching-Welt Menschen, die einfach irgendwie eine Liebe haben für den Menschen und nicht nur für Geld arbeiten, sondern da kristallisiert sich raus, ich interessiere mich für das Empowern, für das, dass ich den Menschen schenke, dass die Macht haben, wie sie erfolgreich werden können oder wie sie eine Idee fürs Leben bekommen. Das ist ein ganz großer Schlüssel aus meiner Sicht.
Also das, was du jetzt auch gerade beschreibst, ist tatsächlich schon dieses, was man immer wieder auch in Studien liest, gerade die Generation Z, der es unheimlich wichtig ist, einen gewissen, jetzt sage ich Neudeutsch, Purpose, also Sinn und Zweck, ein Grund, warum ich das Ganze mache. Ich glaube, das stimmt auch. Also ich glaube, der Generation ist es unheimlich wichtig und oftmals, und das bestätige ich dir auch zu 100%, vielen ist oftmals ihr eigener Nutzen gar nicht so richtig präsent. Klar wissen die das, ne? Aber auch wenn ich jetzt mal ein bisschen drüber nachdenke, so die Industrie- und Handelskammer, was können wir denn für einen Sinn und Zweck stiften? Und ich glaube, wir haben da auch coole Sachen. Also wenn du mal überlegst, hier so beispielsweise nochmal, um jetzt mal hier so ein bisschen ein Plädoyer auch für die IHK zu brechen oder das einfach mal hier so greifbar von uns meiner Seite zu machen. Guck mal, wir arbeiten mit ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern zusammen. Wir tun alles dafür, dass die Jugendlichen zu ihrem Berufsabschluss kommen. Wir bereiten beste Möglichkeiten vor für die Prüfungen. Am Ende des Tages tun wir alles für die besten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft und am Ende des Tages machst du alles dafür, dass praktisch Arbeitsplätze auch geschaffen werden. Und das ist doch eine richtig coole Sache, ne? Und ich glaube so, wenn man über die Sache mal anfängt, so nachzudenken, ich habe das jetzt eben auch kürzlich gemacht, so kann jeder praktisch bei sich coole Sachen rausfinden, wo man den Sinn und Zweck hat und den vielleicht ganz schön darstellen kann. Also ich glaube, da bin ich voll bei dir. Und am Ende des Tages ist es dann tatsächlich so, die Leute wachsen, und ich sehe es ja selbst hier so an einem eigenen Kreis, die Kinder wachsen auf, in der Umgebung total beschützt und kriegen im Grunde sehr, sehr viel selbst. Ich meine, ich kann mir auch nicht beschweren über meine Kindheit, aber wenn du mal siehst, in welchem Wohlstand schon die jüngere Generation noch aufwächst, und wir waren jetzt praktisch noch in über 10 Jahren Konjunkturboom vor Corona, haben ja auch nie eine schlechte wirtschaftliche Situation miterlebt. Und da ist es ja gar nicht irgendwie verwerflich, wenn man dann eben das einfach nur feststellen muss, dass die Leute unter diesen Bedingungen aufgewachsen wurden und auch erzogen wurden, ne? Meistens von den Leuten, die jetzt dann auf den Leuten rumhacken. Aber trotzdem, ich jetzt nochmal die Schleife fertig zu machen, ich glaube, die bringen unheimlich viele Potenziale mit. Wenn man es eben schafft, auf Augenhöhe da diese Brücken auch zu bauen, die abzuholen und zu motivieren, dann kriegt man unheimlich viel zurück. Und jetzt gerade, schau mal, die wachsen auch in der Zeit auf, wo praktisch der Umgang mit Technologie völlig selbstverständlich und natürlich ist. Also die arbeiten mit Applikationen, die wo künstliche Intelligenz dahinter steckt, wo gar keine Angst besteht, mit den Sachen zu arbeiten. Die sind echt viel pragmatischer bei diesen Sachen und können da so viel einbringen. Und ich glaube, deshalb muss man da wirklich alles dafür tun, um auch diese Klischees ein bisschen aufzuräumen, dass die nichts können, sondern eben einfach schauen, dass man diese Potenziale da schöpft und dass man die auch ausnutzt. Genau, also das Thema Brücken bauen ist tatsächlich so ein Thema und ist mir auch ganz wichtig. Ich meine, das wird wahrscheinlich, du kriegst das täglich auch mit. Wie empfindest du das? Also das ist ja gerade dieses Brücke bauen zwischen der jungen Generation und der älteren Generation, die da einfach noch ganz anders tickt. Wie ist das bei dir im Coaching? Ist das auch ein Thema? Kommt das bei euch an?
Also das bedeutet dann Nachfolge und so weiter?
Ja, vor allem jetzt, wenn ich in den Betrieb reingucke und du siehst jetzt wirklich die Jungen, die arbeiten mit der älteren Generation, und das kommt ja zwangsläufig zu irgendwie Aufeinandertreffen, zu Reibungen, zu Schwierigkeiten. Wie könnt ihr da im Coaching oder im Coaching-Prozess auch mit unterstützen?
Ja, das ist eine ganz schwierige Thematik, weil die Leute, die schon lange im Unternehmen sind und irgendwie schon 20 Jahre, es ist ja sowieso nicht mehr normal, die Leute heute sind sehr kurz, also sind 3, 4, 5 ja. Jahre an ein Unternehmen gebunden, und es gibt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sind schon 30 Jahre in der Firma und die sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir so. Was willst denn du? Du kommst ja von der Schulbank, du hast noch gar keine Ahnung. Also da sind so, wie du beschreibst, die zwei, da begegnen sich die zwei Fronten, und es braucht einfach auf der einen Seite die Leute, die Erfahrung haben, das unglaublich wichtig ist, weil wenn die rausgehen, dann verlässt die Erfahrung auch das Unternehmen, dass die radikal offen sind. Okay, wer ist jetzt da gegenüber? Okay, das ist jetzt so ein Jungspund, der hat jetzt über Studium noch nicht mehr erfahren. Und jetzt geht es eben darum, dass ich mir einfach mal den seine Brille aufsetze. Dass ich sage, okay, der kommt aus einer ganz anderen Zeit und geht auf Augenhöhe und versuchen, dass wir, wenn die Unternehmenskultur passt und wenn da irgendwie Scheitern erlaubt ist und so weiter, dass wir da versuchen, Brücken zu schlagen. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Jungen, dass die nicht hergehen und sagen, ja, 40, 50 Tage Urlaub und so weiter und so fort, gibt es ja die wildesten Geschichten, bevor die loslegen, erstmal dolle fordern, dass einfach beide Seiten keinen Kompromiss machen, aber einfach ihren Standpunkt ergründen und verstehen und natürlich ja viel Herausforderung für Führungskräfte, für Chefs, dass die eben das dann auch ermöglichen, dass die in ihrer Kultur das ermöglichen, dass dieser Wissenstransfer, diese Brücke zwischen den beiden ermöglicht ist. Zum Schluss geht es ja auch darum, dass die jungen Leute auf Instagram, auf LinkedIn auch dieses Thema Employer Branding sagen, hey Leute, wir suchen. Vielleicht, dass sie einfach dafür einstehen. Das zahlt ja alles darauf ein. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, dass eben radikale Offenheit beiderseits ist und natürlich auch von der Chefsperspektive, dass die das auch ermöglichen. Es braucht einen Boden dafür, einen Nährboden dafür, der das ermöglicht. Und Vorbild ist besser als Vorschrift. Wenn die das vorleben, dann besteht da die eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das nachgelebt wird. Und zum Schluss liegt es wirklich ja immer am Kopf des Unternehmens, wie das eben gelingt oder auch nicht.
Ja, also wenn du sagst, das richtig vorleben, da sind wir ja oftmals irgendwie schlecht drin. Ich meine, man macht oft gute Sachen und spricht dann zu wenig drüber. Aber ich glaube, man muss es wirklich leben und dann auch drüber sprechen. Und dann kommt auch so ein guter Kreislauf in Gang. Und so kann man vielleicht auch wiederum bei dem ganzen Thema Akquise, Fachkräfteakquise, Leute dann auch gewinnen, wenn man es dann nämlich eben schafft, dass genau diese guten Sachen zum Beispiel über Social Media dann auch nach draußen getragen werden und sich dann Leute einfach bei einer Firma bewerben, weil sie sagen, ey Mensch, das ist ja cool. Und auf der anderen Seite weiß man auch noch, dass es stimmt, weil die Mund-zu-Mund-Propaganda das Ganze nämlich auch noch bestätigt, weil das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, heutzutage Social Media kann ich natürlich viel in Umlauf setzen, wenn aber dann außenrum bekannt ist und ich glaube, das ist oft sehr, sehr transparent, wie es denn wirklich dann da läuft, dass das gar nicht so ist, dann verlieren die Firmen auch wieder. Aber wenn man es eben, wie gesagt, schafft, so wie du es gerade sagst, gute Sachen zu machen, das auch vorzuleben und dann noch nach außen zu tragen, richtig, dann wird auch ein Schuh draus. Dann, sag ich jetzt mal, sind wir auch an dem Punkt, wo das ganze Thema, kommen wir wieder zum Anfang, Unternehmenskultur auch gelebt wird, nach außen getragen wird und dazu führt, dass neue Leute Lust haben, zu dem Unternehmen zu kommen. Und deshalb, ich finde das einen unheimlich spannenden Ansatz. Das ist auch ein Thema, das wir, gerade wenn es darum geht, Fachkräfte, Sicherung finden, binden, weiterentwickeln, das Unternehmenskultur eigentlich ein ganz großes Thema und sag jetzt mal, die bildet die Basis für alles Weitere.
Lukas, wenn ich da unterbreche, das Coole ist ja, es gibt Firmen, wo es funktioniert. Also man kann nicht sagen, es funktioniert nicht. Es gibt welche, da wollen alle Leute hin und arbeiten. Die bezahlen auch gut. Die kennen einen Friseursalon, die bezahlen ihre Leute 25 bis 35 Euro. Der bildet aus, der empowert die Friseursbranche in Deutschland. Und dann gibt es andere, die finden keine. Und deswegen brauche ich mich nicht beschweren, sondern es braucht die Überlegung, was kann ich als Chef, als Inhaber, als Inhaberin, whatever tun, um die Attraktivität zu erhöhen, um einfach meine Segeln den Wind anzupassen und nicht sagen, alles ist doof und grundsätzlich keiner will mehr Handwerk lernen und so weiter. Das liegt immer nur an meiner Perspektive, weil eines ist klar, es hat schon Schopenhauer gesagt, bei gleicher Umgebung schaut jeder eine andere Umgebung, in jeder eine andere Welt, so rum. Und deshalb würde ich ganz klar sagen, das Thema Verantwortung ist eben meine Antwort auf diese Thematik. Und es gibt welche, die meistern das mit Bravour und dann gibt es andere, die schimpfen nur, aber da wird sich nicht viel ändern.
Ja, das ist das Thema Veränderungsbereitschaft und ich glaube, es geht halt einfach heutzutage nicht mehr so, dass du sagst, ich will mich nicht anpassen, so wie ich es schon immer gemacht habe, das ist gut, sondern ich glaube, du musst tatsächlich einfach da offen sein, veränderungsbereit sein und dann bietet das Ganze aber auch, und dann bietet vor allem auch dieser schnelle Wandel, glaube ich, ganz viele Chancen für die Zukunft. Ja. Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wir haben auch gesagt, du hast auch schon spannende Ziele noch für 2030. Lass doch mal uns ein bisschen, gib uns mal einen Einblick über deine Ziele 2030, wo du hin willst. Und du hast mir auch schon mal im Vorfeld gesagt, Empowerment ist ein ganz wichtiger Faktor bei dir. Vielleicht auch ein Thema, das wir nochmal irgendwie aufgreifen können, diskutieren können, weil da versteht vielleicht auch jeder irgendwie so ein bisschen was anderes drunter. Aber let's go, 2030.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mich begeistert, kriege Gänsehaut. Ziel 2030, mein Ziel ist, was heißt mein Ziel? Das Ziel, das wir verfolgen, das ist, einen Campus aufzubauen. Und zwar einen Ort, wo die Möglichkeit besteht, die beste Version, den Diamanten, der in mir steckt, herauszukristallisieren. Möglichkeiten bieten. Weil ich sage, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die nur konsumieren und diejenigen, die auch produzieren. Und ich mache bei mir das Hashtag Produzentencharakter ganz einfach deshalb. Ich habe so viel geschenkt bekommen. Ich habe Eltern bekommen, die haben alles für mich getan. Ich habe Leute ins Leben gestellt bekommen. Natürlich habe ich dafür was getan und mir schon gewusst, wo ich hin will. Und die sind mir ins Leben gestellt worden und haben mir da eben den Klaps auf den Po gegeben und habe das einfach geschenkt bekommen. Und das will ich auch weitergeben. Und ich habe einen richtig massiven Prozess hinter mir und darf jetzt, ich arbeite keinen Tag, ich liebe das. Und das ist nicht einfach nur Floskel, sondern meine Power kommt daraus. Und mein Ziel ist, dass jeder Mensch, der mit uns zusammenarbeitet, ja, da geht es um das große Thema Unternehmenskultur. Firmen, die eine geistige Kapitalerhöhung durchführen wollen, die schicken ihre Leute dahin. Weil das Jahr 2030, das ist zwar weit weg, 8 Jahre, und 2030, ich weiß noch gar nicht, wie es ausschaut. Landen wir dann da mit einem autonomen Flugtaxi auf dem Dach? Wie schaut das genau aus? Nur eines ist klar, 50% der Berufe, die es morgen gibt, gibt es noch gar nicht. Und 50% wird es nicht mehr geben. Die Frage, wie gut bereiten unsere Bildungssysteme, die wir haben, die Leute vor? Fragen wir mal die Leute, wie gut sind die, die vom Studium kommen, die von der Schule kommen? Wie brauchbar sind die? Und dann geht es ja darum, wie können, oder die Frage stelle ich mir, wie kann ich da mitgestalten? Und durch die Tatsache, dass, ich sage immer, es geht darum, was sind meine größten Fähigkeiten, und meins ist eben der Umgang mit Menschen, Menschen dazu inspirieren, irgendwie für sich etwas zu tun, für seine Persönlichkeit etwas zu tun, das ist das beste Investment, damit eben die Leute sich verwirklichen können, dadurch ein Leben führen können, vielleicht tolle Familie gründen, einen tollen Arbeitsplatz haben, eine tolle Arbeit geben, damit es einfach ein Kreislauf ist, der sich schließt und einfach produziert. Und zuerst will ich das in den nächsten Jahren digital aufbauen und 2030 wirklich physisch, weil ich stelle mir so vor, da wie mein Eingang reinkommt, da gibt es erstmal so ein Moosfeld, wo sie barfuß drüber laufen, wo ich sage, wow, so Antimetaversum-mäßig. Ich spüre meinen Körper und jetzt komme ich da wohin. Dann gibt es recht schön noch Espresso im Foyer, dann ist da Top-Schlafsystem, dann gibt es da verschiedene Experten, um einfach so einen ganzheitlichen Ansatz zu fahren, um das zu bekommen, was ich brauche. Weil mein persönlicher Anspruch ist, wenn ich wohin will, dann will ich nicht zu jemandem, der, ja, wie soll ich sagen, der das für Geld macht, man spürt es, sondern es geht darum, dass ich eine Passion dafür habe und das spürt man. Ich kenne so Menschen, die bauen so richtig was Geiles auf, wo du sagst, hey, denen geht es um mehr. Und ich will auch zu denen gehören, die Welt besser verlassen, wie sie es vorgefunden haben. Und das ist eben mein Beitrag dazu. Und da habe ich schon viele Leute, die da mitgestalten wollen. Und ich bin da nur eine Randfigur. Ich bin nur jemand, der da mitgestaltet und zum Schluss so was richtig Geiles draus werden. Und ich träume schon von der Eröffnung vor Ort. Das wird eine mega fette Party. Und das sind alle Leute, die ja das Leben aktiv gestalten wollen, anstatt irgendwie im Opfermodus am Abend vor Netflix verkümmern.
Da komme ich gern vorbei, wenn du mich auf die Gästeliste setzt. Aber jetzt lass uns da nochmal bleiben in der Umgebung. Also mich interessiert es tatsächlich auch. Ich glaube, es verändert sich halt einfach auch unheimlich viel. Das heißt, ich bin davon überzeugt, wir werden solche digitalen Applikationen, Lernumgebungen brauchen. Die sind auch sinnvoll und notwendig an bestimmten Ecken, wenn es vielleicht wirklich um die reine Wissensvermittlung geht, vielleicht auch mit ein paar Gamification-Ansätzen dann mit drin. Gibt es ja tolle Sachen, kann man viele Sachen gut machen. Aber so ein Ort, den du beschreibst, der ist dann vermutlich eher auch für persönliche Interaktion, Treffen von Menschen, die emotionale Verbindung miteinander, was nämlich, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Und das kannst du halt einfach, glaube ich, aus meiner Sicht in dem Metaverse oder halt auch in dem digitalen Umfeld wirklich, glaube ich, nicht ersetzen. Aber wie stellst du es dir so ungefähr vor? Einfach so ein bisschen, das ist halt noch eine Vision, aber es könnte ja auch echt so eine Verbindung sein zwischen digital und physisch Interaktion.
Ja. Also ich habe das schon ziemlich konkret vor Augen. Da ist ja so eine Golfanlage daneben, weil Golf hat unglaublich viel mit uns Menschen zu tun. Das ist ein ganz toller Sport. Technisch der zweitsportste, der schwerste der Welt.
Ja, ich weiß, es ist sauschwer. Ich habe auch eine Golfplatzreife gemacht. Ja. Ultraschwer, ja.
Sehr gut. Da begegnet man sich selbst. Da weiß man sich, worüber sie aufregen darf, nämlich über sich selber.
Man wird auch demütig dann, ja.
Ja, absolut. Das ist die heftigste Selbstreflexion, die es gibt. Genau, aber mein Ziel ist dann 3 Punkte. Und zwar ist das erste, zu verstehen, wer bin ich, wie ist meine Prägung, und irgendwie sich selber mal annehmen und an die Wurzeln gehen. Ich weiß von meiner persönlichen Kindheit, dass ich Themen habe, und die Frage ist, wie komme ich an die Wurzel, wie bekomme ich reines Wasser in meinen Tank? Und da gibt es einfach unglaublich tolle Menschen, die da tolle Arbeit leisten, und wir haben da was kennenlernen dürfen, wo du die Möglichkeit hast, innerhalb kurzer Zeit Dinge, die in deinem Leben, es gibt ja förderliche Dinge und hinderliche, dass man da einfach an die Wurzeln kommt. Also erster Punkt, annehmen. Das zweite ist entfalten. Ja, was will ich in meinem Leben? Was will ich erreichen? Was sind meine größten Fähigkeiten? Und so weiter und so fort. Und darauf eine Antwort zu finden und auch, wie ich das auf die Straße bringe. Weil viele Leute sagen, ja, mach das. Ja, aber was heißt das jetzt konkret? Wo fange ich genau an? Das ist eben der zweite Punkt, entfalten. Und dritte Punkt ist das Wirken, und zwar, ja, wo, was ist für mich der richtige Platz? Wo finde ich das, damit ich meine, in welchen Unternehmen beispielsweise kann ich arbeiten oder wir interagieren, da ist mein Ziel, mit Business Schools zusammenzuarbeiten, um einfach den Menschen dann irgendwie in eine Richtung schicken zu können, was er sich selbst aussucht natürlich, wo er Seins hat. Weil ich glaube, wir kommen immer mehr vom Bewusstsein alleine, immer mehr in die Richtung, dass wir so eine sinnerfüllte Arbeit haben oder brauchen und so weiter und so fort. Und deswegen dieser Dreiklang annehmen, entfalten, wirken. Und ich komme durch, das ist so die Metapher dafür, was da vor Ort passieren soll. Und wir sind Resonanzwesen, wir bestehen aus Atome, genau genommen aus 10 hoch 27 circa. Das heißt, wir brauchen das, wir brauchen die Begegnung. Und ich glaube, ich habe mit einem Salesforce-Menschen unterhalten, der sagt, ganz großer Markt ist für diese Metaversums an dritte Weltländer, weil die können sich das nicht mehr leisten, die kriegen eine VR-Brille auf die Mütze und können sich das anschauen, wo die bessere Welt das analog noch erfährt. Und das finde ich eine ganz spannende Überlegung. Und ich persönlich mag eine Welt, wo ich nur das Rauschen oder das Gras an meinen Füßen spüre. Also in der Hinsicht will ich einen Ort der Begegnung schaffen.
Ich könnte mir unheimlich gut auch vorstellen, dass du zum Beispiel, weil du sagst, klar, bei Business Schools sind es oft ja auch Studierende, die noch nicht wirklich wissen, wo sie hinwollen. Muss ich ehrlich sagen, wenn ich so zurückblicke, in meinem VWL-Studium habe ich irgendwann auch mal einen Professor gefragt, was kann ich denn überhaupt da so wirklich mitmachen mit dem Studium, weil du dich davor einfach zu wenig mit auseinandersetzt. Und in der Schule ist es ja auch so, weißt du, du hast Berufsorientierungsangebote und ich weiß ja, wir arbeiten eng mit den Agenturen für Arbeit zusammen, die sind auch sehr bemüht und versuchen auch wirklich diese Komplexität da irgendwie runterzubrechen, aber im Grunde ist es doch schwer, so ein Berufsberater in der Schule, der trifft oftmals nicht wirklich so den Nerv bei den Jugendlichen, die, was ja auch schwierig ist, weißt du, die kommen da nicht in dem Mindset hin und wollen da jetzt groß was erfahren, sondern die gehen da halt hin, weil sie jetzt gerade mal hin müssen. Aber beim Thema Berufsorientierung, gerade in dem frühen Alter, da kann ich mir vorstellen, kann man auch unheimlich gut mit jungen Leuten zusammenarbeiten, denen man dann frühzeitig irgendwie zeigen kann, ey, du bist da voll geeignet für gewerblich-technische Berufe, du bist ja handwerklich total fit, hast du überhaupt schon mal drüber nachgedacht, einen handwerklichen Beruf zu erlernen? Dann sagt er, nö, ich habe eigentlich BWL studieren wollen, so nach dem Motto vielleicht, kann ich mir vorstellen. Oder andersrum, andere Leute, dass man einfach wirklich denen sagt, ey, du hast da eine ganz tolle Gabe, du kannst ganz gut mit Menschen umgehen, hast du schon mal überlegt, in die und die Berufe dich so ein bisschen zu orientieren? Ich meine, das kann ja auch erstmal eine grobe Orientierung sein, aber was wir ja feststellen ist doch, dass ganz viele Leute einfach ein Studium aufnehmen, einfach mal per se, ohne vorher was gemacht zu haben, weil vielleicht die Eltern gesagt haben, Mensch, du musst doch jetzt studieren, du hast doch jetzt Abitur gemacht, du kannst doch jetzt keine Ausbildung machen, geh mal studieren, und dann studiert das junge Mädel oder der junge Mann irgendwas und nach 4, 5 Semestern ziemlich weit fortgeschritten schon merken sie, oh, das geht überhaupt nicht. Und dann ist es ja schon mal das erste große Scheitern in Anführungszeichen, was auch, glaube ich, noch gar nicht so dramatisch ist. In dem Alter kannst du einiges ausprobieren. Es ist kein fatales Scheitern. Aber trotzdem, die Leute sind dann schon echt mal, das merken wir schon, wenn wir zum Beispiel mit so Leuten, die vom Studium wieder zurückkommen und dann eine Ausbildung machen, die sind schon mental angeschlagen, weil das ist schon was. Und bei uns ist Scheitern halt immer noch stigmatisiert. Du hast es vorhin ein paar Mal angesprochen. Keiner bei uns irgendwie traut sich irgendwie, möchte wirklich Fehler machen. Und die werden bei uns auch leider immer noch als echte Fehler angesehen. Und da könntest du, glaube ich, unheimlich gut was tun, um die Leute frühzeitig schon so ein bisschen in die Richtung zu bringen. War so mein erster
Gedanke. Wenn ich da ergänzen darf, wir sind aktuell dabei. Das ist ein Persönlichkeitstest und ich bin vom Studium wirklich gebrieft. Es gibt sehr viele Pseudotests. Also für mich persönlich, ich weiß, da werden jetzt einige Zuhörer werden einen Kopf zusammen oder werden zusammenbrechen. Der DISC-Modell ist ein Pseudotest. Ganz viele Persönlichkeitstests ist auch nur, was ein Test misst. Wir Menschen, wir sind so unglaublich vielfältig. Und es gibt eben eine Firma auf dieser Welt, oder wir versuchen, einen Test nach Deutschland zu bringen, für das, was du gerade besprochen hast oder angesprochen hast, Lukas, wo ich rausfinde, was sind meine natürlichen Fähigkeiten? Was geht mir von natürlicher Art und Weise von der Hand? Und da gibt es eine wunderbare, tolle, wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, um rauszufinden, hey, ja, ich mache nicht das, was meine Eltern von mir wollen. Nur weil alle Maschinenbauer waren, heißt nicht, dass ich auch werden muss. Da finde ich genau raus, hey, was sind meine natürlichen Fähigkeiten? Da komme ich raus, wie ist mein Gehirn, also da gibt es so einen Capacity-Test, da misse ich meine Kapazität. Und da komme ich relativ gut raus von, hey, in welche Richtung soll ich? Und das ist ein ganz großer Punkt von mir, wo ich mitgestalten will und Menschen die Möglichkeit gebe, hey, setz nicht aufs falsche Pferd, sondern setz dich hin und schau, wo du hin willst und wer du bist, versteh dich und dann tigert los. Spart dir viel Zeit, Ärger und vieles mehr.
Ja, und ich kann echt nur empfehlen, Sachen einfach wirklich auch auszuprobieren und sich damit, so wie du sagst, beschäftigen. Was kann ich gut? Ich meine, das ist immer der erste Schritt, dass man sich grundsätzlich mal damit beschäftigt. Was kann ich denn gut und was sind meine Stärken? Und dann Sachen auszuprobieren. Und dann das Nächste vielleicht danach. Das ist überhaupt kein Problem, wenn was schief geht oder wenn ich halt irgendwie feststelle, dass die ersten 2, 3 Stationen nicht meine Stationen sind, ist doch auch okay. Schau mal, wie lange wir arbeiten müssen und dann bist du halt auf einer Journey, die halt, so wie du es auch gerade, du hast eingangs beschrieben, deinen beruflichen Werdegang. Ja, mein Gott, das ist halt so, aber guck mal, ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt auch 40, du bist glaube ich noch ein bisschen jünger, aber guck mal, das ist ein Weg, wir haben immer noch einen ewigen Weg vor und ich fühle mich da noch recht jung. Und ganz ehrlich, dann in dem Alter, wenn man da nichts ausprobieren darf, dann ist doch auch irgendwie furchtbar. Das heißt, ich glaube, das muss das die große, sag ich mal, Empfehlung auch für Eltern sein, auch wenn das schwierig ist. Ich meine, ich bin ja selbst da auch Betroffener sozusagen. Aber dass man es halt, also meine Meinung ist die Eltern sollten wirklich gucken, was kann mein Kind gut, wo soll es vielleicht, in welche Richtung hat es Spaß, was zu tun, da auch dann entsprechend fördern. Und ich glaube, man kann am besten fördern, nicht irgendwie mit dann klugen Ratschlägen, was man vermeintlich selbst glaubt, was am besten für das Kind ist, sondern indem man vielleicht andere Sachen, gute Sachen vorlebt, zum Beispiel irgendwie das Gewissenhaftigkeit, Fleiß, Ehrlichkeit, wie geht man mit anderen um und so weiter. Und dann entwickeln sich die Kinder doch gut. Und dann haben sie Zeit. So, jetzt klingt das zwar jetzt alles abgedroschen, wir gucken, ob es bei mir in 10 Jahren immer noch so ist, in 15 Jahren, aber immer noch so denke ich, hoffe es, aber das wäre mir auf jeden Fall ganz wichtig. Ja, du Simon, mir hat es super Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich komme auch zu der Eröffnung 2030, zu deinem...
Sehr gut, ja, ich nehme dir beim Wort.
Genau, und von daher wünsche dir aber auf jeden Fall erstmal viel Erfolg und Spaß auch bei der weiteren Arbeit. Ich glaube, du hast einen ganz spannenden Bereich und dir geht die Arbeit sicherlich nicht aus mit den entsprechenden Leuten und man merkt, dass du für das Thema brennst, dass du dich mit dem ganzen Thema beschäftigst und würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn wir entweder ein Glas Frankenwein oder halt ein Münchner Bier zusammen mal trinken könnten. Und zwar nicht virtuell über einen Computer, sondern persönlich.
Ja, ja. Lukas, ein Riesenkompliment. Finde ich toll, angenehm durch das Gespräch geführt. Und nochmal herzlichen Dank für die Gelegenheit. Und wünsche dir natürlich auch, du bist ja bei der IHK mega engagiert, ganz viel Erfolg. Und herzlich richtig toll. Und herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. In diesem Sinne, freue mich auf unser nächstes Meeting und alles Gute dir.
Unbedingt. Und ich meine noch einmal ganz abschließend, dich findet man überall, auch glaube ich, Social Media mäßig. Wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, direkt Simon Bauer, überall zu finden.
Genau, ja, überall zu finden. So, das, so viel Lob konnte ich noch nicht annehmen, noch nicht. Den digitalen Campus, der ist noch nicht, das ist gerade alles
in der Pipeline. Der ist in deinem Kopf, das ist klar.
Der Ding, das dauert nicht mehr lange, es dauert ein paar Monate, 2 Monate, dann ist das Ganze online. Und dann werde ich natürlich schauen, dass das die Leute rauskommt, weil damit das Ganze ja umgesetzt werden kann,
zur
Verfügung gestellt werden kann.
Genau. Und ansonsten verlinken wir alles in den Shownotes und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Nachmittag, Simon.
Wünsche dir auch, Lukas. Bis bald, mein Lieber. Ciao.
Ciao. Ja, danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich habe für mich auch wieder einige Sachen mit rausgenommen und rausziehen können. Simon ist wirklich da ein ganz inspirierender Typ und hat ganz spannende Ideen und Ansätze. Und von daher wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit. Bleibt gesund, macht's gut und bis bald. Ciao.